SWR 2 Tandem.
Hörer live.
Mit Patrick Bartarilo. Heute Vormittag ging es in SWR 2 Tandem um das Thema Kindesmissbrauch, konkret die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Odenwaldschule. Heute Abend in Hörer live setzen wir das Thema fort und fragen: Kindesmissbrauch, was tun gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche? Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns sprechen möchten, wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, eigene Erfahrungen, Meinungen zum Thema, dann rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter 07221 2000. Also, unser Thema ist Kindesmissbrauch. In welchen Situationen kommt es zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche? Wer sind die Täter? Was sind ihre Strategien? Wie kann Missbrauchsopfern geholfen werden? Und natürlich fragen wir auch, wo stehen wir politisch, gesellschaftlich? Also wurde in den Fällen, die bekannt geworden sind, wirklich alles aufgearbeitet? Wenn Sie anrufen möchten, wenn Sie mit uns sprechen möchten, 07221 2000, 07221 2000. Unser Gast heute Abend hier bei SWR 2 Tandem Hörer live ist Johannes Wilhelm Röhrig, der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Er ist uns zugeschaltet aus Hannover. Herr Röhrig, guten Abend.
Einen schönen guten Abend nach Stuttgart.
Nach Baden-Baden. Aber jedenfalls Sendegebiet ja. SWR, genau. Hier war SWR 2 Tandem. Wir haben heute Morgen gesprochen über die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule. Die ersten Meldungen dazu, die wurden 1998 veröffentlicht. Dann hat es 12 Jahre gedauert, bis man den Hinweisen von 1998 wirklich nachging und die systematische sexuelle Gewalt aufgedeckt hat. In derselben Zeit sind Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche bekannt geworden. Herr Röhrig, Sie sind Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist ein relativ neues Amt. Warum ist denn dieses Amt geschaffen worden? Also war das auch eine Reaktion auf diese Missbrauchsfälle?
Ja, das war eine der Reaktionen der Bundesregierung im Jahr 2010, nachdem die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule, wie Sie eben sagten schon, aber auch zum Beispiel im Kloster Ettal oder im Canisius-Kolleg bekannt geworden sind. Einmal hat die Bundesregierung einen großen runden Tisch eingerichtet mit 66 Expertinnen und Experten, die die Handlungsdefizite in dem Themenfeld festgestellt und erarbeitet haben und Lösungsmöglichkeiten und Empfehlungen abgegeben haben. Und Christine Bergmann, die ehemalige Bundesfamilienministerin, ist als erste unabhängige Beauftragte eingesetzt worden, um Betroffenen ein Ohr zu geben, um die Interessen und die Belange von Betroffenen auch an dem runden Tisch vehement zu vertreten.
Also sind auch ganz konkrete neue Dinge eingerichtet worden, Möglichkeiten für Betroffene, nämlich zum Beispiel ein Hilfetelefon und ein Hilfeportal. Das Hilfetelefon, das ist kostenlos und anonym. Vielleicht sagen wir zum Beginn der Sendung einmal, wie wird denn da geholfen, wenn man als Betroffener anruft?
Da sitzen Fachkräfte, die sich mit dem Thema sexuellen Kindesmissbrauch sehr, sehr gut auskennen, sowohl mit Fragen der Prävention als auch der Hilfe. Und dort kann man fragen, wie komme ich zu einer Unterstützung, wie kann ich eine Therapie beispielsweise bekommen, aber auch, was mache ich, wenn ich zum Beispiel eine Vermutung habe und ein schlechtes Bauchgefühl, dass möglicherweise in meiner Familie, in der Schule ein Kind sexuelle Gewalt erlebt, wie gehe ich da beispielsweise vor? All das können die hervorragenden Fachkräfte des Hilfetelefons sehr, sehr gut beantworten und können zum Beispiel auch schauen, wer Hilfe vor Ort, egal ob das jetzt in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz oder auch in Hessen der Fall ist, die wissen, wo Fachberatungsstellen sind und wo Hilfe zu finden ist.
Also das Hilfetelefon, ich sage einmal die Nummer 0800 225 5530, 0800 225 5530. Es gibt ein Hilfetelefon und es gibt auch ein Hilfeportal, also das Hilfeportal Missbrauch, so heißt das. Jetzt im Unterschied zum Hilfetelefon, was findet man denn auf dem Portal?
Da findet man beispielsweise Therapeutinnen und Therapeuten, die auf sexuellen Kindesmissbrauch spezialisiert sind, aber auch unter Eingabe beispielsweise der Postleitzahl eine Fachberatungsstelle und auch zum Beispiel Polizeistellen, die auf sexuellen Kindesmissbrauch spezialisiert sind. Also das war eine der wichtigen Forderungen des Runden Tisches im Jahr 2011 gewesen, dass eine Lotsenfunktion eingerichtet wird, dass man schnell Weg findet, um Hilfe und Beratung zu bekommen. Das haben wir mit dem Hilfetelefon Missbrauch realisiert im Jahr 2012.
Wir sprechen über Kindesmissbrauch. Was tun gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in SWR 2 Tandem Hörer live? Telefonnummer ist die 07221-2000. Wenn Sie mit uns sprechen möchten, wenn Sie Ihre eigene Meinung hier mit uns mitteilen möchten, wenn Sie eigene Erfahrungen haben, 07221-2000. Herr Röhrig, jetzt haben wir schon ein paar Mal über den runden Tisch gesprochen von 2010. Ganz aktuell gab es jetzt Anfang dieser Woche ein öffentliches Hearing, und zwar zum Thema Kindesmissbrauch im familiären Kontext. Vielleicht könnten Sie uns kurz sagen, was da passiert ist, also was für eine Bedeutung hat dieses Hearing?
Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt der unabhängigen Aufarbeitungskommission. Es ist das erste Mal gewesen jetzt, dass Betroffenen öffentlich die Möglichkeit gegeben wurde, vor einer staatlichen Einrichtung über das erlittene Leid in der Kindheit zu sprechen. Bisher war das in Deutschland ja nur möglich in Gerichtssälen letztendlich, bei all den schwierigen Rahmenbedingungen, die dort zu beachten sind. Und es war eine der zentralen Forderungen der Betroffenen nach Ende des Runden Tisches, dass eine Aufarbeitungskommission eingesetzt wird. Und diese Aufarbeitungskommission hört Betroffene vertraulich an. Das ist eines der Kernbereiche der Aufgaben der unabhängigen Aufarbeitungskommission, widmet sich dem Bereich familiären Missbrauch. Das ist ganz einmalig auch weltweit fällt es auf großes Interesse, dass wir uns in Deutschland dem Missbrauch in der Familie stellen und halt auch die öffentlichen Anhörungen.
Also wir sprechen über Kindesmissbrauch. Vielleicht definieren wir mal zum Anfang der Sendung, worüber wir eigentlich genau sprechen. Also sexuelle Gewalt gegen Kinder, wo beginnt das eigentlich?
Sexuelle Gewalt gegen Kinder beginnt bei ersten Berührungen, beispielsweise körperlichen Berührungen. Das ist eine Grenzverletzung, zum Beispiel, wenn dem Sportlehrer die Hand ausrutscht und er aus Versehen den Po oder die Brust eines Mädchens beispielsweise berührt. Wenn er sich dann entschuldigt, dann ist das okay. Wenn aber ein Sportlehrer beispielsweise jedes Mal bei sportlicher Hilfestellung Geschlechtsorgane eines Kindes berührt, dann sind wir im Bereich der sexuellen Übergriffe und dann auch Schritt für Schritt dann im Bereich des sexuellen Missbrauchs, des strafbaren sexuellen Missbrauchs.
Jetzt habe ich am Anfang die Odenwaldschule genannt, also Schulen, Internate oder auch katholische Institute. Wo kommt es denn eigentlich am meisten zu sexuellem Missbrauch? Also sind das solche Orte, Heime, Internate oder ist es dann doch eher die Familie?
Also sowohl die Hellfeldforschung als auch die Dunkelfeldforschung kommt ganz klar zu dem Ergebnis, vornehmlich findet sexueller Missbrauch im familiären Bereich und im sozialen Umfeld statt, aber auch vermehrt durch Gleichaltrige, online und offline. Online ist ein neues Problem, sexuelle Gewalt mittels digitaler Medien und dann natürlich aber auch im Freizeitbereich, im kirchlichen Bereich zum Beispiel, auch in der Schule. Aber der Fokus und die größte Anzahl von Fällen findet leider im familiären Bereich statt.
Jetzt haben Sie einmal gesagt, Hellfeld, Dunkelfeld, vielleicht können Sie das noch einmal erklären. Also worum geht's da?
Ja, also vom Hellfeld spricht man, wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik anguckt. Und da haben wir ja die traurige Situation, dass seit dem Missbrauchsskandal im Jahr 2010 uns keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die Fallzahlen zurückgegangen sind. Wir haben jedes Jahr immer noch mehr als 13.000 Ermittlungs- und Strafverfahren wegen sexuellen Kindesmissbrauchs und Missbrauchs von Jugendlichen und Schutzbefohlenen und auch zum Beispiel 2.000 Fälle wegen strafbarem Cybergrooming. Und das Dunkelfeld, das ist das, was die Forschung durch Befragung von Betroffenen herausarbeitet und sagen kann, dass ungefähr 6, 7 bis 8% der Kinder und Jugendliche tatsächlich sexuelle Grenzverletzungen, Übergriffe und sexuellen Missbrauch erlitten haben in ihrer Kindheit.
Jetzt frage ich nochmal nach 6, 7%, das hieß ja tatsächlich in jeder Klasse mindestens wie viele?
Ein bis zwei Kinder. Davon müssen wir statistisch ausgehen, dass wir eine so große Anzahl von Fällen leider haben.
Also wir sprechen über Kindesmissbrauch, was tun gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in SWR 2 Tandemhörer live. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns sprechen möchten, wenn Sie eigene Erfahrungen haben aus dem Umfeld, wenn Sie eine Meinung haben, die Sie uns mitteilen möchten, 07221-2000, rufen Sie uns gerne an. Jetzt haben wir gerade diese Unterscheidung aufgemacht zwischen Dunkelfeld und Hellfeld. Wie kommt es denn eigentlich, dass so viele Taten unentdeckt bleiben, dass sie nicht gemeldet werden? Warum ist das so?
Es fällt beispielsweise den Betroffenen sexueller Gewalt im familiären Kontext unwahrscheinlich schwer, beispielsweise den Vater, den Bruder, den Stiefbruder oder den Onkel anzuzeigen, weil damit ja das gesamte familiäre Fundament einzustürzen droht. Oft ist sogar so, dass Betroffene aus dem familiären Bereich, die den Missbrauch öffentlich machen und sich auch für eine Strafanzeige beispielsweise entscheiden, dann aus der Familie ausgeschlossen werden und letztendlich als mitschuldig angesehen werden. Das ist eine wahnsinnig hohe Hürde für Betroffene, über den Missbrauch im familiären Bereich zu sprechen. Oft benötigen Betroffene auch Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, um überhaupt über das sprechen zu können, was ihnen in der Kindheit angetan wurde, beispielsweise vom Vater, der Mutter oder dem Onkel.
Oft wird Kindern und Jugendlichen von Angehörigen wie von Außenstehenden ja auch nicht geglaubt. Wie kommt denn sowas?
Das ist ein großes Problem. Das Thema sexueller Kindesmissbrauch ist sehr verstörend und viele schauen lieber weg und möchten sich möglichst mit dem Thema nicht beschäftigen. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die sexuelle Gewalt erleben, möglicherweise auch übers Internet oder durch Gleichaltrige in der Freizeit oder in der Familie, dass sie in der Schule vertrauensvolle Ansprechpersonen finden, die die Signale der betroffenen Mädchen und Jungen erkennen und dann auch adäquat reagieren können und wissen, wie man Unterstützung und Hilfe beispielsweise geben kann und welche Wege einzuschlagen sind, um da Hilfe zu geben.
Vielleicht bleiben wir nochmal bei den Opfern, also bei den Menschen, um die es geht. Mhm. Wen trifft es denn da? Also sind Jungen und Mädchen zum Beispiel gleichermaßen gefährdet?
Mädchen mehr im familiären Bereich und Jungen mehr im institutionellen Bereich. Aber man kann so ganz grob sagen, dass von den Betroffenen zwei Drittel Mädchen sind und ein Drittel Jungen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder, die sowieso schon beeinträchtigt sind oder behindert sind, dass die noch mal gefährdeter sind. Ist das so?
Ja, da gibt es eine Studie aus Bielefeld, die das belegt, dass beispielsweise Kinder mit Behinderung und Beeinträchtigung in Heimen beispielsweise sehr viel höhere Gefahr laufen, Opfer sexueller Gewalt und sexueller Übergriffe zu werden. Deswegen ist es so wichtig, dass auch beispielsweise in Heimen für Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung, dass da auch passgenaue Schutzkonzepte und Präventionsmaßnahmen eingeführt werden, dass da die Fachkräfte sehr geschult sind und dass sehr genau hingeschaut wird, dass beispielsweise bei der Hilfe, bei Pflege und Unterstützung auch im Intimbereich beispielsweise, dass es da nicht zu Übergriffen kommt.
Jetzt sprechen wir darüber, wie man sozusagen sich dagegen schützen kann. Dann geht es natürlich auch um die Strategien. Also es gibt natürlich bestimmte Strategien, mit denen Täter an ihre Opfer rankommen. Kann man sagen, wie das normalerweise, also typischer, charakteristischerweise geschieht?
Also wichtig ist mir vielleicht an der Stelle zu sagen, dass wir, wenn wir über Täter und Täterinnen reden, hier nicht über Pädophile nur alleine reden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sexuelle Gewalt ausüben, indem sie eine Machtposition ausüben. Und das ist immer wichtig, da genau hinzuschauen. Ansonsten ist sind die Täterstrategien halt wirklich perfide. Sie versuchen zumeist das Vertrauen der Kinder zu erlangen. So dass, wenn es zum sexuellen Übergriff kommt, den Kindern das in dem Moment oft gar nicht so richtig bewusst ist. Gerade zum Beispiel auch, wenn es über digitale Medien bei Online-Spielen mit Chatfunktion Täter sich an Kinder heranmachen, dann ist der Moment für die Kinder, weil quasi eine Freundschaft begründet wird zwischen dem Täter und dem Kind, ist also das Vertrauen erschlichen und dann die Möglichkeit für den sexuellen Übergriff dann gegeben.
In SWR 2 Tandem Hörer Live sprechen wir über das Thema Kindesmissbrauch. Was tun gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche? Wenn Sie mit uns sprechen möchten, rufen Sie uns an unter 0722 1 2000. Und wir sind jetzt auch mit einem ersten Hörer verbunden. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Guten Abend. Welches?
Ja? Ja, ich möchte gerne anonym bleiben, weil muss ja nicht jeder wissen. Ich bin ein Betroffener. Ich habe in den 70er Jahren in einem Kinderheim zugebracht und bin dort allerdings nicht von den Erziehern oder Betreuern sexuell angegangen worden, sondern von anderen Kindern. Und das ist eine Thematik, die in dieser ganzen Diskussion um sexuellen Missbrauch in Kinderheimen zurzeit völlig unterbelichtet ist. Was ich nicht in Ordnung finde, natürlich, klar. Sie haben auch jetzt gerade noch einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nämlich das mit dieser Freundschaft. Ja. Das kommt ja noch dazu, dass man da natürlich als Jugendlicher in so einem Heim mit diesen Kindern, mit diesen anderen Kindern ja in gewisser Weise auch ja in einem, ich sag mal, Familien- oder freundschaftsähnlichen Kontext zusammenlebt. Also das waren teilweise sogar auch wirklich Freundschaften bei mir, in meinem Fall, die natürlich irgendwie ambivalent sind. Aber das macht die Sache unheimlich schwierig. Und das wird überhaupt nicht thematisiert. Das Nächste bei der ganzen Geschichte ist, was mir immer wieder auffällt, ist, ich habe danach eigentlich, ich bin dann irgendwann kirchlich aktiv geworden und habe dann also in der Kirche eigentlich so die Sexualität als so etwas Schwieriges, Schlechtes, Negatives erlebt. Mhm. Ja, und ich finde, das macht die Sache natürlich noch schlimmer. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, ich glaube eher, dass wenn man mit Sexualität freier umgeht, also das sage ich jetzt einfach so aus meiner eigenen Erfahrung, Vergewaltigungsopfer, ja, wenn man mit Sexualität freier umgeht, also offener umgeht, dann glaube ich, dann ist das auch nicht mehr so leicht. Ja, weil dann habe ich es als Betroffene leichter, die Sache anzusprechen.
Darf ich jetzt haben Sie eine ganze Menge von Aspekten eingebracht. Erstmal danke, dass Sie anrufen und so offen über so ein schwieriges Thema auch reden. Jetzt eine Frage, wann war es denn für Sie überhaupt möglich, darüber zu reden? Wann hat es bei Ihnen angefangen und wie?
Das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil ich hab im Prinzip ja sehr lange nicht darüber gesprochen, hauptsächlich eigentlich, weil ich meine Eltern halt irgendwo schützen wollte, weil die natürlich damit ein Problem gehabt hätten, ja, in was sie mich da reingesteckt haben. Das heißt, mit denen konnte ich darüber gar nicht sprechen, habe ich auch nicht gemacht.
Also auch aus dem Gefühl von Scham heraus?
Nein, nicht aus dem Gefühl von Scham heraus, sondern einfach aus dem Gefühl, sie nicht in Schwierigkeiten bringen zu wollen.
Ja. Weil
die ja dann ein Problem haben damit. Mhm. Ja, das ist ja das Thema.
Bleiben Sie mal eben in der Leitung. Ich würde jetzt gerne einen Aspekt rausnehmen und den Herrn Röhrig dazu fragen. Also der Hörer hat ganz am Anfang gesagt, dass das Thema, dass Jugendliche und Kinder auch untereinander sexuellen Missbrauch ausüben, gar nicht so richtig besprochen wird. Wie sehen Sie das? Was für einen Stellenwert hat das Phänomen?
Also in unserer Fachdiskussion hat es einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Uns ist also ganz klar, und ich hatte das vorher auch schon mal kurz angesprochen, dass oft Kinder und Jugendliche durch gleichaltrige sexuelle Gewalt erleiden. Das kann im schulischen Umfeld der Fall sein, aber natürlich auch in Heimen oder in Einrichtungen oder Hilfen zur Erziehung beispielsweise und in der Freizeit. Das Thema ist in der Fachdiskussion sicherlich präsent, aber ich stimme zu, in der Öffentlichkeit leider noch nicht so richtig platziert. Und da die Aufarbeitungskommission hat sich auch vorgenommen, genau diesen Bereich auszuleuchten, dass wir da auch ein wacheres, wie soll ich sagen, gesellschaftliches Bewusstsein dafür haben und dann auch in den Einrichtungen, in den Internaten, in den Heimen und aber auch in der Schule darauf dann auch richtig reagiert wird. Präventionsmaßnahmen müssen auch diesen Bereich unbedingt mit einschließen.
Vielleicht mal an den Hörer. Also wenn wir jetzt über Vorbeugung und Prävention sprechen, was hätte Ihnen denn in der Schule damals helfen können, besser umzugehen mit dieser Situation oder überhaupt da rauszukommen aus einer schlimmen Situation?
Naja, das Problem war erstmal, dass die Betreuung natürlich, also das Heim war in einem, denke ich mal, relativ desolaten Zustand. Es gab, über Nacht gab es einen einzigen Erzieher, der dann über Nacht da war. Der war natürlich restlos überfordert bei 8 Leuten, die er, oder teilweise waren es 10 oder noch mehr Kinder, die, also Jugendliche, die er dazu, wo er gucken musste. Mhm. Das konnte der gar nicht. Das konnte der gar nicht leisten. Und das andere war halt, es herrschte andererseits eine sehr stark sexualisierte Stimmung in diesem Laden. Und erstaunlicherweise ist das aber von den, also vor allem von der Heimleitung, nie so richtig thematisiert worden.
Ja.
Auch es gab, also es war ein Heim mit psychologischer Betreuung, also auch die Psychologen haben sich da sehr zurückgehalten. Also es gab keine offensiven, also keine einladenden Fragen in die Richtung, ja, sondern es wurde zwar gefragt, wie geht's dir und was machst du, was beschäftigt dich, aber es wurde nicht gefragt, wie sieht's denn eigentlich aus? Wie findest du das denn? Wie geht's denn dir mit deiner Sexualität oder was ist denn da gerade los? Oder gibt es andere Kinder, die dich da bedrängen oder sowas? Wurde alles nicht, fand nicht statt, ja.
Herr Röhrig, wenn wir es jetzt nochmal in die Gegenwart überspielen, was ist denn heute an Schulen, also von Ihrer Seite aus, was würden Sie Lehrern zum Beispiel an Schulen empfehlen? Wie geht man mit Kindern um, wo man irgendwie das Gefühl hat, da stimmt vielleicht was nicht? Die einfach ansprechen?
In der Schule muss ein Schutz, in jeder Schule, und das ist auch meine Forderung allgemein, müssen Präventionsmaßnahmen eingeführt werden. Das Thema sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe darf in keiner Schule ein Tabu sein. Genau wie das eben der Hörer gesagt hat. Da, wo über sexuelle Gewalt geschwiegen wird, da gibt es die Möglichkeit für Täter, egal ob die jetzt gleichaltrig sind oder ob das beispielsweise Erzieherinnen oder Erzieher in der Einrichtung sind. Es muss klar Regeln geben und es muss zum Beispiel auch in einem, jetzt mal allgemein formuliert, in einem Leitbild klar gemacht werden, dass zum Beispiel keine sexualisierte Sprache akzeptiert wird und es müssen Regeln aufgestellt werden und wichtig ist, ganz, ganz wichtig, dass Ansprechpersonen in einer Schule oder in einem Internat oder in einem Heim benannt sind, an die man sich wenden kann, also Beschwerdemöglichkeiten und es muss ganz klar sein, dass man sich beschweren kann und dass das auch gewünscht wird. Und dann muss ich
direkt eingreifen.
Ja, gerne.
Weil das in dieser sexualisierten Sprache, das zu verbieten, ist Quatsch. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber ich meine, was machen Sie denn dann damit? Ich meine, natürlich, für die Jugendlichen ist das etwas Neues. Das ist etwas, was sie erleben und was sie auch ausleben wollen und auch ausleben müssen. Das ist völlig klar. Aber das kann ich aber nicht durch ein Verbot regeln. Was mache ich denn damit? Wenn ich den Kindern sage, so dürft ihr aber nicht miteinander reden oder so dürft ihr mit mir nicht reden, dann heißt das, Sexualität ist was Schlechtes. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo ich vorhin eingestiegen bin eigentlich. Ja, dann kriegt das ganze Ding ein Stigma. Und damit fängt es an. Damit machen sie praktisch der Heimlichtuerei Tür und Tor auf.
Bin aber Ihrer Meinung, das ist mir jetzt wichtig zu sagen, ich bin auch für eine moderne Sexualpädagogik und ich bin dafür, dass sexuelle Gewalt kein Tabu ist und dass man auch offen mit Sexualität umgehen soll. Nur eins ist ganz wichtig, sexuelle Gewalt hat nichts mit Sexualität, ist keine Spielart der Sexualität. Es ist rohe und perfide Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Darüber muss aber in den Einrichtungen, in Schulen gesprochen werden, dass das für alle klar ist.
Also es gibt, darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Ich würde gerne noch mal in eine andere Richtung gehen. Also ich glaube, an diesem Punkt sind Sie sich gar nicht so, widersprechen sich gar nicht so sehr. Und es gibt auf jeden Fall das auch so eine Grundschwierigkeit, Spannung zwischen Freiheit zu einer sexuellen Entwicklung und der Vorsicht, der wichtigen Vorsicht in Bezug auf unser Thema. Jetzt würde ich gerne mal in Richtung Aufarbeitung gehen. Also fragen, was ist eigentlich, wenn so ein Unrecht passiert ist? Wie kann man das individuell von sich aus damit weitergehen und wie kann man das gesellschaftlich lösen? Jetzt Frage an den Hörer, was wünschen Sie sich denn für, vielleicht gar nicht mal für Ihren konkreten Fall, sondern ganz allgemein in Fällen wie den Ihren?
Ja, das wäre vielleicht das Erste. Ich meine, die Aufarbeitung ist, glaube ich, wäre eine ganz gute Sache. Allein einfach, weil das ist wäre auch eine Maßnahme für eine Prävention. Ja. Wenn man mal schaut, wie ist das dann damals abgelaufen dann oder wie ist das bisher abgelaufen, wie ist es zu solchen Fällen gekommen, dann hat man ja auch eine Möglichkeit, eher daran zu gehen, da hat man ja eine Erfahrung. Und diese Erfahrung kann man ja nutzen für die Zukunft oder für die Gegenwart. Ja. Ich fände es ja auch gut, wenn da genau in dem Punkt, Opfer ich nenne es jetzt mal Opfer, weil mir kein besseres Wort einfällt, wenn die befragt werden. Und ich meine, also ich wäre da prinzipiell auch gerne dazu bereit, mich dazu mal zu äußern, genauer, weil also auch in Richtung, also einerseits die Frage, wie ist denn dazu gekommen, welche Rahmenbedingungen hatte das denn? Und auf der anderen Seite auch die Frage, welche Wirkung hat es denn? Ja. Das ist nämlich, das ist ja auch so ein Thema, was vielleicht nicht so ganz was nicht so ganz klar ist. Es wird immer gesagt, das ist so schrecklich und so weiter. Aber es wird eigentlich gar nicht so wirklich thematisiert, was denn dann eigentlich passiert mit den Leuten. Also was für ein Problem haben die denn dann? Oder, ja?
So, jetzt und deswegen hat, das möchte ich gerade sagen, war es so wichtig, dass wir auch nach der Arbeit des Runden Tisches, der übrigens keine Empfehlung für weitergehende Aufarbeitung abgegeben hat, dass wir es geschafft haben, das war 3-4 Jahre harter politischer Kampf, eine Aufarbeitungskommission, eine unabhängige Aufarbeitungskommission einzurichten, die Betroffenen die Gelegenheit gibt, vertraulich angehört zu werden. Da wird zugehört und zugehört unter verschiedenen Aspekten. Einmal auch, um in der Kindheit erlittenes Unrecht anzuerkennen, Missbrauchsopfern auch Genugtuung, ein Stück Genugtuung zu geben, aber auch daraus Rückschlüsse und Folgerungen für die Zukunft abzuleiten, zu schauen, ob die Präventionsmaßnahmen, die es bis heute in Schulen und anderen Einrichtungen gibt, beispielsweise, ob die ausreichend sind und wo dringend nachgesteuert werden muss, wann, wo beispielsweise Hilfe verweigert wurde und was getan werden muss, dass Kindern und Jugendlichen halt schnell auch Hilfe gewährt wird. Das ist genau die Aufgabe der Kommission und ich glaube, die Kommission wäre Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie sich bei ihr melden würden und Sie dann mit den Kommissionsmitgliedern, es sind immer 2 Kommissionsmitglieder oder Beauftragte, Anhörungsbeauftragte dort berichten könnten. Das wäre also auch mein Wunsch, dass Sie das tun.
Das ist doch eine Einladung an den Hörer. Lieber Hörer, ich bedanke mich erstmal bei Ihnen für Ihre Offenheit. Danke, dass Sie angerufen haben.
Ich hätte noch eine Sache, das wäre, oder 2 kurze vielleicht, das eine ist mit den Behinderteneinrichtungen, das hatte ich selber auch mal mitgekriegt, also ich habe mal in so einem Ding gearbeitet und habe dann eben auch mitgekriegt, dass da Schwierigkeiten, also eben auch von, also Behinderten untereinander, dass da Probleme geben kann. Das wurde aber sehr wachsam verfolgt, das fand ich sehr spannend eigentlich, aber eben leider auch ein bisschen mit diesem Stigma, das hat mich ein bisschen geärgert in der Hallen. Und das andere wäre, oh Moment,
jetzt habe ich Fahrt. Jetzt haben wir ja schon richtig viel Stoff gesammelt. Also ich bedanke mich bei Ihnen für den Anruf.
Ja, okay.
So, wir diskutieren hier weiter über Kindesmissbrauch. Was tun gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche? Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch noch beteiligen möchten, können Sie uns gerne anrufen, Ihre Meinung hier mitteilen, Ihre Erfahrungen. 07221, so erreichen Sie uns. Jetzt sind wir so ein bisschen in dem Block Aufarbeitung drin. Herr Röhrig, was ist denn so eine gute Aufarbeitung? Also wenn wir jetzt die Fälle nehmen, klassische Vorfälle wie die Odenwaldschule oder die katholische Kirche, wie hätte das eigentlich laufen müssen?
Zum Beispiel, wie es dann im zweiten Anlauf im Kloster Ettal gelaufen ist, dass eine Struktur gefunden wird von denen, die mit der Aufarbeitung beauftragt sind, denen, die zu der Institution gehören und gemeinsam mit Betroffenen auf Augenhöhe nach Lösungen gesucht wird, dass einmal die Wahrheit ans Licht gebracht wird, nichts im Dunkeln bleibt und dann auch geschaut wird, wie Betroffenen, wie das angetane Unrecht anerkannt werden kann, beispielsweise durch Entschädigungszahlungen oder auch die Übernahme von Therapiekosten und Ähnlichem. Und wichtig ist natürlich, und das ist zum Beispiel in Ettal passiert, im Moment sind wir ja bei den Domspatzen auf einem guten Weg, seitdem Bischof Voderholzer die Aufarbeitung dort in die Hand genommen hat, dass sich die Institution und die Verantwortlichen in der Institution halt auch bei den Betroffenen entschuldigen. Und zwar ernsthaft entschuldigen.
Also ein Weg der Aufarbeitung ist natürlich auch der gerichtliche Weg, also Strafverfahren. Da muss natürlich, das ist das Problem dabei, alles Wichtige auch nochmal ausgesprochen werden. Also die Gefahr besteht natürlich, dass die Opfer dann nochmal leiden, weil sie darüber reden müssen. Ihrer Erfahrung nach, wie kann man denn diesen Leidensdruck zumindest verringern?
Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage. Also wir haben ja einmal in dem Strafprozess den Grundsatz in dubio pro reo. Und gerade bei Fällen des sexuellen Kindesmissbrauchs, wenn kein Geständnis vorliegt, ist oft diese traurige Situation für die Betroffenen zu erleben, dass entweder der Täter aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird oder das Gericht eine aus Sicht der Betroffenen zu geringe oder viel zu geringe Strafe, zu einer zu geringen Strafe verurteilt. Wichtig ist, dass die Strafverfahren opferschonend durchgeführt werden. Mhm. Es nicht zu oft zu Zeugenvernehmungen kommt. Das sind ja Opferzeugenvernehmungen, die einen ganz hohen Grad an Retraumatisierung in sich bürgen, schwere Belastungen. Und wir arbeiten da intensiv mit Expertinnen und Experten im Moment daran, wie man auch für Kinder und Jugendliche, die als Zeugen vor Gericht auftreten müssen, beispielsweise durch den verstärkten Einsatz von Videovernehmungen möglichst wenig zusätzliche Belastungen erleiden. Da sind wir in Deutschland schon erste Schritte gegangen. Es gibt jetzt auch einen Erfolg der Großen Koalition, eine psychosoziale Prozessbegleitung für Betroffene sexueller Gewalt. Das war auch eine ganz wichtige Forderung von Betroffenen, die jetzt umgesetzt worden ist. Aber es geht darum, dass Strafverfahren Opfer schonend durchgeführt werden und sensibel.
Wir sprechen mit Johannes Wilhelm Röhrig, dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Wenn Sie mit uns mitdiskutieren möchten, wenn Sie eigene Erfahrungen einbringen möchten zum Thema, was tun gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, rufen Sie uns an unter 07221 2000. Jetzt haben wir bis jetzt die Perspektive der Betroffenen eingenommen. Auf Ihrer Website, da bin ich auch darauf gestoßen, dass Sie auch Menschen mit pädophilen Neigungen ansprechen. Also versuchen Menschen Informationen zu geben, wie sie mit ihren eigenen Trieben vielleicht umgehen können. Wie wichtig ist denn dieser Teil, also diese Art von Ansprache für die Vorbeugung?
Der ist auch wichtig, wobei ich den Schwerpunkt eindeutig bei den Betroffenen sexualisierter Gewalt sehe. Aber wenn Täter oder potenzielle Täter auch mit dem Leidensdruck, den sie selbst persönlich für sich verspüren, Hilfe suchen, bieten wir die auch an. Und indem wir zum Beispiel auf klinische Einrichtungen verweisen, die eine intensive Täterarbeit vornehmen und dort halt Therapien für Täter, für Wiederholungstäter beispielsweise oder Menschen mit pädophilen Neigungen anbieten.
Eine Strategie von Tätern, an Kinder ranzukommen, ist natürlich auch über das Internet sich zu bewegen. Das haben Sie vorhin auch schon mal angesprochen. Das Internet hat viele positive Möglichkeiten, aber leider auch negative. Zum Beispiel eben die Möglichkeit, in Chatrooms anonym an Kinder und Jugendliche heranzukommen. Sie haben das vorhin Cybergrooming gemeint. Was genau läuft denn da ab?
Das ist die Annäherung von Erwachsenen über diese Chat-Funktion an Kinder und Jugendliche, auch mit dem Ziel oder mit dem Ziel, mit der Absicht, darüber einen Kontakt, einen realen Offline-Kontakt mit dem Kind oder der Jugendlichen zu erreichen, um dann das Kind dann zu missbrauchen. Und wir hatten jetzt eine Fachtagung zu dem Thema sexuelle Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt mittels digitaler Medien. Und da ist das von einer Expertin von Innocence in Danger, Frau von Weiler, wunderbar dargetan worden. Es ist so, dass die Täter über diese Verbindung, und das kann auch FIFA 16 mit einer Online-Funktion oder mit einer Chat-Funktion sein, die werden Freunde der Kinder darüber. Mhm. Und deswegen ist dann es relativ leicht für die Täter, auf die Kinder zuzugreifen und Gewalt auszuüben.
Ja, vor allem, weil die Kinder und Jugendlichen eben auch nicht wissen, wie alt die Täter sind.
Genau, und wir müssen unbedingt in Deutschland uns mit einer digitalen Kinder- und Jugendschutzagenda auseinandersetzen. Wir tun ja im Moment sehr, sehr viel für die Digitalisierung der Bildungswelt beispielsweise. Wir tun auch sehr, sehr viel für die Cybersicherheit insgesamt. Wir dürfen da nicht aus den Augen verlieren, dass Kinder und Jugendliche tatsächlich über die digitalen Medien auch Angriffen ausgesetzt sind. Und viele sind halt ahnungslos. Und zwar sind das die Eltern, die dringend aufgeklärt werden müssen. Die Kinder und Jugendliche müssen aufgeklärt werden, dass sie nicht unbedacht ihre Smartphones nutzen. Wir müssen auch immer uns vor Augen führen, dass viele Kinder Smartphones fast Tag und Nacht bei sich haben. Das heißt, der Täter nicht an der Haustür dann abgewiesen wird, sondern im Prinzip schon im Kinderzimmer angekommen ist. Also wir brauchen eine Aufklärungskampagne in Deutschland zu dem Thema, die mindestens die Dimension hat, beispielsweise wie die AIDS-Kampagne Ende der 80er Jahre.
Was tut man denn dann konkret dagegen? Also jetzt sagen Sie, aufklären heißt ganz konkret wissen, in welchen Chatrooms, auf welchen Websites man vorsichtig sein muss?
Ja, und dann müssen sowohl die Kinder und Jugendlichen sensibilisiert werden, die Eltern müssen wissen, welche Gefahren bestehen, und sie müssen vor allen Dingen auch Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen. Und da muss man intensiv dran arbeiten. Wir brauchen aber dringend zum Beispiel Meldemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Und da sehe ich, wenn sie sexuell attackiert werden. Und da sehe ich beispielsweise die Anbieter sozialer Medien ganz dringend in der Pflicht, dass sie das, was sie anbieten, auch so anbieten, dass Kinder beispielsweise geschützte Nutzungsmöglichkeiten haben oder zum Beispiel Unterhaltungs- und Präventionsangebote ganz eng miteinander verbunden sind. Da ist noch ganz viel zu tun, und ich appelliere da im Moment an die Politik und bin da im politischen Berlin im Moment unterwegs, dass wir uns mit den digitalen Gefahren und Risiken auseinandersetzen. Ich möchte die Vorteile und Chancen der digitalen Welt überhaupt nicht kleinreden. Die sind ganz, ganz wichtig, und natürlich muss auch in der Schule eine Digitalisierung der Bildungswelt diskutiert werden. Aber wir dürfen den Schutz der Kinder und Jugendlichen dabei nicht aus den Augen verlieren.
Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, dass eigentlich in den letzten Jahren, also seit 2010 oder 11, die Zahlen nicht zurückgegangen sind. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Also sind wir trotzdem auf dem richtigen Weg?
Ja, wir sind grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Unser Problem ist noch, dass wir zu wenig investieren in Prävention und Intervention. Viele Aktivitäten sind nur befristet, sind entweder Modellprogramme oder zum Beispiel auch die Arbeit der Aufarbeitungskommission oder mein Amt selbst ist auch nur befristet. Ich sage das immer so gerne, die kinderschutzferne Politik, die eigentlich sich gar nicht mit Fragen des Kinderschutzes und auch schon gar nicht mit dem Thema sexuellen Kindesmissbrauch gerne befassen will, muss erkennen, dass man dauerhaft in Prävention und Hilfe für Betroffene investieren muss. Das ist ganz dringend. Und es darf nicht sein, dass einige in der Politik denken, ach, wir haben doch schon viel getan für den Schutz der Kinder. Das Thema ist sowieso politisch schon durch. Das ist der total falsche Ansatz. Wir brauchen eine dauerhafte Investition in Prävention und Hilfe.
Jetzt ist es ja aktuell so, dass das gesellschaftliche Klima so ein bisschen verroht, sage ich mal. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel auf die andere Seite des Atlantiks blicken mit Trump, der wird die Sprache doch wieder sexualisierter und wieder roher. Haben Sie das Gefühl, dass da gerade ein Rückschritt droht in der Art, wie wir über solche Themen sprechen?
Also wir bewegen uns sicherlich auf dünnem Eis und müssen sehr aufpassen. Aber insgesamt haben wir eigentlich jetzt in einem Themenfeld bei Prävention und Intervention, Hilfen, eine recht positive Entwicklung. Und ich glaube, dass die Sensibilität in der Bevölkerung doch auch schon bezogen auf den Schutz der Kinder und Jugendlichen besser geworden ist. Und auch die Vorstellungskraft, was Schreckliches erwachsene Kinder antun können, die wächst langsam. Das muss jetzt in politisches Handeln dringend umgesetzt werden. Und ich bin eigentlich recht positiv gestimmt, weil die Bereitschaft in Prävention zu investieren stärker geworden ist. Ich habe zum Beispiel eine Kooperation mit 16 Kultusministerien in der Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt. Und wir wollen jetzt allen 30.000 Schulen in Deutschland fachliche Unterstützung geben, Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung geben, dass die Unsicherheit, die in Schulen noch besteht im Umgang mit sexueller Gewalt, dass die abgebaut wird.
So, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Wir haben versucht, hier Hörer dazu zu bringen, mit uns zu sprechen. Wir hatten einen sehr spannenden, es ist ein schwieriges Thema. Also wir hatten einige Anrufe. Ja. Darunter aber auch einige, die dann doch nicht ins Radio wollten. Jetzt frage ich Sie zum Schluss nochmal, Herr Röhrig, für die nächsten Jahre, was ist denn Ihr Kernziel jetzt als Bundesbeauftragter für sexuellen Kindesmissbrauch?
Das ist die, dass die Politik erkennt, dass es eine Daueraufgabe ist, dass das Thema so lange nicht vom Tisch ist, bis wir einen wirklich spürbaren Rückgang der Fallzahlen haben. In Amerika wird seit Jahren stark in Prävention investiert, und da ist ein Rückgang der Fälle zu verzeichnen, und das muss unser Ziel sein. Und solange wir das Ziel nicht erreicht haben, müssen wir hart und energisch mit Ausdauer für Prävention und den Schutz arbeiten.
Herr Röhrig, vielen Dank, dass Sie sich für unsere Sendung die Hörerzeit genommen haben.
Ja, Ihnen herzlichen Dank für die Sendung und den Hörern ebenfalls.
Das war SWR 2 Tandemhörer live mit Johannes Wilhelm Röhrig, dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das Hilfeportal des Bundesbeauftragten, das ist im Netz zu finden unter Hilfeportal Missbrauch. Und das Hilfetelefon, das sage ich auch nochmal, das hat die Nummer 0800 225 5530. Nochmal 0800 225 5330. Und wir wollen zum Schluss auch nochmal hinweisen auf die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die insbesondere Menschen anhört, die in ihrer Kindheit von sexuellem Missbrauch betroffen waren. Die Aufarbeitungskommission hat eine eigene Website. Redaktion dieser Sendung hatte Rudolf Linzen, in der Technik Sophia Hoog und mein Name ist Patrick Bartarilo.